Der Text, den wir gerade gehört haben, der kommt dann auch noch vor, ist aber nicht der Predigttext. Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Haben wir das als Text? Und schon ist es da. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus nennt uns das Salz der Erde und das Licht der Welt. Dass er Licht der Welt ist, das ist klar, das bejahen wir, wenn wir ihn kennen. Aber wir, sind wir Licht der Welt und Salz der Erde? Das sind ja absolute Aussagen in dem Text. Da heißt es nicht, wenn ihr einen besonders heiligen Lebensstil führt, wenn ihr die Bibel in- und auswendig kennt, dann könnt ihr Salz der Erde und Licht der Welt sein. Jesus sagt, ihr seid es. Warum? Weil er in uns lebt. Er, der das Licht der Welt ist, leuchtet als göttliches Licht durch uns hindurch, durch die hindurch, die seine Kinder sind. Es gibt keine Alternative zu einer starken Gemeinde und zu einem alltäglichen Gottesdienst im Alltag. Jesus sieht in seiner Gemeinde Stärke, Würde, Schönheit, Ausstrahlungskraft, Potenzial, Einfluss, Übernatürlichkeit, Gaben, Leben und vieles mehr. Und er wollte nie, dass wir das trennen, 6 Tage Alltag und am Sonntag Gottesdienst und Platz für ihn. Unser Gottesdienst findet täglich 24 Stunden in unserem Alltag statt. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann gibt es keinen säkularen Beruf mehr. Die Tätigkeit eines Lehrers, eines Ingenieurs, einer Angestellten, einer Hausfrau ist nicht weniger heilig oder geistlich oder wichtig als der Dienst an der Kanzel oder eine Aufgabe im Gemeindeumfeld. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Salz im Salzstreuer, das ist gut und schön, aber solange der Salzstreuer nicht benutzt wird, wird es die Speise nicht verfeinern. Das Salz ist Geschmacksträger, Geschmacksverstärker. Und wir sollen ein göttlicher Geschmacksverstärker in dieser Welt sein. In unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, wo immer wir uns bewegen. Das, was wir im Neuen Testament lesen, was die ersten Jünger mit Jesus erlebten, was uns zugesagt ist, dass auch wir leben und erleben sollen, das gehört, ja, es gehört auch in die Gemeinde, es gehört aber zuallererst in den Alltag und auf die Straßen nach draußen. Natürlich ist das letztendliche Ziel oder unser Wunsch, Gottes Wunsch, dass alle Menschen Jesus erkennen, sich ihre Schuld vergeben lassen und die Ewigkeit mit ihm in seiner Herrlichkeit verbringen. Wir sind aber auch dazu berufen, unserer Gesellschaft zu dienen, wo Gott uns hingestellt hat, sie zu prägen, sie zu beeinflussen, sie ein Stück besser zu machen, Geschmacksverstärker zu sein in unserem Umfeld. Ich habe letzte Woche eine Geschichte gehört, gut, die spielte in Amerika, aber es ist ja nicht alles verdächtig, was aus Amerika kommt, ganz im Gegenteil. Ich fand sie sehr schön und gut. Also da fährt man halt mehr als bei uns in so Drive-Ins, um sich da seinen Hamburger zu holen. Wir gehen vielleicht noch zu Fuß da rein und so seinen Kaffee zu holen. Und da hat jemand erzählt, dass jemand im Drive-In so den Impuls hatte, ach, ich zahle schon mal den Kaffee für den, der hinter mir da reinfährt. Und er hat gesagt, ich zahle den Kaffee für den da hinten. Der da hinten, der Nächste, der war total verdutzt, wie, der Kaffee ist schon bezahlt, okay, dann zahle ich für den Kaffee von dem da hinten. Und ich kann es nicht überprüfen, aber ich glaube, dem Mann, der es erzählt hat, das hat sich über einige Stunden hingezogen, dass immer der Kaffee für den da hinten mit bezahlt wurde, bis halt dann einer irgendwie halt nicht mehr bezahlt hat. Und ich fand es total eindrücklich, da hat sich jetzt überhaupt keiner bekehrt und das Evangelium ist nicht verkündet worden, aber jemand hat eine ganz kleine Geste von Großzügigkeit praktiziert und es ist eine Atmosphäre von Großzügigkeit ausgelöst worden. Da waren mit Sicherheit ein paar Geizige auch dazwischen. Aber irgendwie, die waren alle angesteckt zu sagen, okay, ich zahle den Kaffee von dem da hinten. Mir hat das Beispiel gefallen, weil es ist so wenig, es ist so klein, es braucht oft nicht viel. Aber wenn der Geist Gottes uns einen Impuls gibt, dann setz den um. Er kann, wie in dem Beispiel, etwas auslösen, eine ganze Atmosphäre über eine ganze Zeit verändern. Wenn wir Großzügigkeit aussäen, dann wird Großzügigkeit aufwachsen, wird Großzügigkeit hervorgebracht und gilt auch für andere Dinge. Es geht darum, im Alltag zu erkennen, wo Gott Situationen vorbereitet hat. Und wenn er sie vorbereitet hat, dann ist es gar nicht schwierig, Salz zu sein, Geschmacksverstärker. Bei uns ist November und Dezember immer eine ganz schwierige Jahreszeit. Da ist viel mehr, kennt ihr vielleicht, viel mehr los. Und der Dezember geht ja eh nur bis zum 20. Dann werden die Bürgersteige hochgeklappt, alles muss dann schon fertig sein. Und ich bin immer heilfroh, wenn dann irgendwie Heiligabend und Weihnachten ist. Und boah. Und wir haben für unsere Nachbarn so einen kleinen Weihnachtsgruß noch vorbereitet. Nicht für viele, für 10 oder so. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt keinen Nerv mehr, irgendwie Smalltalk an den Türen zu machen. Ich schmeiße das in den Briefkasten. In dem Fall war es nicht der Heilige Geist, sondern es ist meine Frau, die sagte, du schmeißt das nicht in den Briefkasten, sondern du klingelst, weil es war auch so ein selbstgemachtes Olivensalz mit dabei und das ist blöd, wenn das Feuchtigkeit zieht und dies erst am nächsten Tag aus dem Briefkasten holen. Ich hatte überhaupt keinen Nerv darauf, war aber dann gehorsam, nicht dem Heiligen Geist, sondern zu meiner Frau und habe halt geklingelt und als ich wiederkam, das Ganze hat ja nicht länger als 40 Minuten vielleicht gedauert, an zwei Haustüren hatte ich dann Menschen in meinem Arm weinend mit ganz unterschiedlichen Themen. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe da außer schöne Weihnachten nichts gewünscht. Im zweiten Fall habe ich erstmal eine Runde mitgeheult, weil das, was der Nachbar mir erzählte, war so schrecklich im Grunde, dass mir erstmal die Kinnlade runterfiel und nachdem ich dann auch fertig geweint hatte, habe ich relativ lang ihn im Arm mit ihm gebetet. Die haben sich beide nicht bekehrt in der Situation, aber Gott hat etwas vorbereitet, zwei Menschen zu trösten und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, da zu klingeln. Lasst uns sensibel sein, wo Gott in unserem Alltag so Situationen vorbereitet. Gott möchte, dass wir in unserem Alltag dieses Salz sind, dieser Geschmacksverstärker. In der modernen Luther-Übersetzung, auch schon in der von 1984, glaube ich, heißt es, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? In älteren Luther-Übersetzungen steht was Interessantes. Ist das Salz dumm geworden, so ist es zu nichts mehr Nütze. Also wusste ich auch nicht, dass Salz irgendwie so kognitiv ist. Das Salz dumm geworden, so ist es zu nichts mehr Nütze. Salz ohne Geschmack ist Dummheit zu nichts Nütze. Salz mit Geschmack, das ist Weisheit. Im Hören auf Gott erkennen wir Situationen, die er vorbereitet hat. Das ist Weisheit. Und dann stattet er uns auch mit seiner Weisheit aus, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun. Wir haben dann vielleicht hinterher das Gefühl, ich habe doch eh gar nichts gemacht. Und trotzdem hat Gott dich und uns gebraucht, Salz- und Geschmacksverstärker zu sein. Ich bin über unser Sozialwerk, also nicht über die Gemeinde, in dem Stadtteilarbeitskreis, in unserem Stadtteil und habe auch seit ein paar Jahren den Vorsitz inne. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, was da immer so besprochen wird, aber gut, wir bemühen uns, das Gute für den Stadtteil zu erreichen. Wir motivieren den Ortsbeirat, irgendwie zu gucken, dass es mehr Kinderbetreuungsplätze gibt und was es alles so braucht. Und ich merke, dass ich immer wieder in so Situationen hineingerate, die ich nicht suche, dass ich so als Vermittler angesprochen werde, so als fast sowas als Mediator. In jedem Gremium gibt es dann Gruppen, die miteinander rivalisieren, die sich nicht abkönnen. Irgendwie gerate ich immer wieder in die Rolle zu schlichten, zu verbinden, fromm ausgedrückt ein Stück weit Versöhnung zu bringen. Vor einem halben Jahr bin ich gefragt worden, es kann sein, dass ich das schon mal hier erzählt habe, glaube ich aber nicht, ob ich die Verabschiedung von einem ganz wichtigen Mann in dem Stadtteil moderieren könnte. Es war also kein Gottesdienst angefragt, sondern da ist halt eine wichtige Person am Krebs verstorben und der Firmenmitbesitzer wollte den halt irgendwie ehren und die ganzen Leute von den Behörden und die ganzen Bauträger und alle möglichen Firmen einladen und irgendwie kam sie auf die Idee, ich könnte es doch irgendwie so durch diesen Nachmittag da so durchmoderieren. Es war kein Gottesdienst und außer einem sehr unverfänglichen Text aus Prediger, alles Ding hat seine Zeit, eben Leben, Sterben und so weiter, habe ich auch überhaupt nichts Frommes gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, da war so der Heilige Geist da, das war so geistlich. Der Bauträger, der unser Wohnheim für unsere psychisch Kranken in dem Stadtteil gebaut hat, wurde von dem anderen gefragt, der Mann da vorne, der das moderierte, war der früher mal Pfarrer gewesen oder so? Unser Bauträger wusste, dass ich auch eine Gemeinde leite neben dem anderen Job und hat gesagt, ja, sowas Ähnliches, der leitet auch eine Gemeinde. Da ist so viel rübergekommen und ich würde auch sagen, ich habe doch nichts gemacht, außer zu moderieren. Ihr seid das Salz der Erde. Weil Jesus in dir lebt, bist du Salz der Erde. Vor einer Woche hat mich eine relativ wichtige Politikerin aus unserer Region angerufen. Ich dachte, jetzt geht es wieder um Ortsbeirat oder vielleicht den Stadtteilarbeitskreis, um irgendein Thema halt vor Ort. Und dann hat sie am Telefon ihr Herz ausgeschüttet, so ihre ganze Not erzählt und was in der Familie läuft. Ich hatte auf ihre Nöte nicht die konkreten Lösungen, aber ich konnte zuhören und ich konnte sie an eine gläubige Mitarbeiterin in unserer psychosozialen Beratungsstelle vermitteln. Und ich weiß, dass inzwischen auch schon ein, zwei Gespräche stattgefunden haben. Gott nutzt uns in unserem ganz normalen Umfeld, im Alltag, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Wir sind dazu berufen, das Umfeld zu würzen, geschmacklich zu verändern. Die Beispiele, die ich erzähle, erzähle ich nicht, um mich groß rauszustellen und die sind auch zusammengefasst aus einem gewissen Zeitraum. Ich erlebe sie leider nicht wöchentlich und schon gar nicht täglich, aber ich möchte mehr von dem erleben, weil ich glaube, dass Gott im Alltag mit uns Gottesdienst feiern möchte. Das Entscheidende ist nicht heute am Sonntagmorgen, das Entscheidende ist von Montag bis Samstag und das heute kann ein Highlight sein. Aber unser Gottesdienst, wo er uns benutzt, uns gebraucht, in den ganz natürlichen, einfachen Dingen, das ist in unserem Alltag. Ich möchte mit euch jetzt diesen Text nochmal ansehen, der vorher auch vorgelesen wurde von der Miriam und möchte durch das ganze Kapitel, ich will es nicht vorlesen, das wird viel zu lange dauern, aber euch da so ein Stück weit durchleiten, um etwas deutlich zu machen. Es geht um die Aussendung der 12 Jünger, das hat die Miriam gelesen, die Verse 1 bis 6. Und in Vers 10 kommen sie zurück, die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Also offensichtlich hat das funktioniert. Sie hatten Vollmacht, sie hatten Autorität, sie heilten, sie predigten, sie lehrten, sie trieben Dämonen aus. Und dann geht es in dem Kapitel weiter. Geht es da gerade weiter? Ja, ihr könnt da so ein bisschen hingucken, ihr müsst es nicht nicht durchlesen. Dann kommt diese Geschichte mit dieser großen Volksmenge, die nichts zu essen hat. Und Jesus sagt zu ihnen in Vers 13, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, außer wir gehen hin und kaufen ein und so weiter und so fort. Und dann erleben sie ein Wunder. Also sie kommen gerade zurück aus ihrem Auftrag, haben geheilt, haben Dämonen ausgetrieben, viel erlebt. Jetzt erleben sie so ein absolut geniales Versorgungswunder. Und am Schluss, Vers 17, sie aßen, wurden alle satt und es wurde aufgesammelt, was ihnen am Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Dann kommt dieses Bekenntnis des Petrus, wohin sollten wir gehen? Dann redet Jesus über seinen Tod 2-mal in dem Text. Ab Vers 28 ist diese Geschichte auf dem Berg Tabor, diese Verklärung von Jesus. Und man sieht, es passiert eine ganze Menge.
Wir haben ein Problem draußen mit den Parkplätzen. Da ist ein Herr, der ist eingeparkt mit einem Corsa, der muss dringend weg. Ich weiß nicht, wem der Corsa gehört.
So, der Corsa wurde gefunden. Und ich finde jetzt meinen Faden vielleicht auch irgendwie. Ja, macht nichts.
Der Berg Tabor.
Der Berg Tabor, genau. Und Sie sehen, also da erscheinen die alten Gestalten des alten Bundes und dann sehen Sie nichts als Jesus allein. Dann geht's weiter, sind wir so ungefähr in Vers 49. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, du, da ist einer, der gehört gar nicht zu uns und der handelt auch in deinem Namen und der treibt Dämonen aus. Und wir haben gesagt, du, das darfst du nicht. Wir werden ihm, denn er folgte nicht nach mit uns. Irgendwie, die Jünger, sie erleben eine ganze Menge, aber so charakterlich, da hakt's noch ein bisschen. Jesus sprach zu ihm, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Dann wollen sie nach Jerusalem gehen, ab Vers 51. Da lese ich jetzt ein paar Verse. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er nach Jerusalem wollte. Samariter und Juden konnten sich ja nicht ausstehen. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Er aber wandte sich um und bedrohte sie und sie gingen in ein anderes Dorf. Also es ist schon spannend, wenn man mal das ganze Kapitel so auf sich wirken lässt. Die Jünger sind offensichtlich geisterfüllt. Sie handeln in der Autorität, sie können heilen, sie können Dämonen austreiben. Sie diskutieren dann zwischendrin, das hatte ich jetzt übersprungen, als ich meinen Faden verloren hatte, wer der Größte unter ihnen sei. Dann sind sie stinkig, weil ein anderer auch in der Autorität von Jesus handelt, der aber nicht zur Peer Group von ihnen gehört. Und am Schluss überlegen sie, ob es nicht gut wäre, irgendwie ein ganzes Dorf zu vernichten, das Feuer soll fallen und die verbrennen. Da fragt man sich, aus wessen Geist heraus argumentieren sie jetzt gerade. Wenn man sich das alles so anschaut, ich finde den Text sehr sperrig. Autorität, Vollmacht, Geist erfüllt im Namen Jesu. Und auf der anderen Seite würde man sagen, ja, charakterlich, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Wir würden vielleicht einen Plan aufstellen, 7 Schritte zu einem geheiligten Charakter oder würden die Jünger zur Intensivseelsorge irgendwo hinschicken, ein paar Wochen. Also wären wir oder ich der Aussendende gewesen, ich hätte mir überlegt, es ist zwar was passiert, es sind Wunder passiert, okay, aber Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert und haben die nicht das Dorf noch niedergefackelt. Und wenn man dann schaut, wie der Text weitergeht, in Kapitel 10, bin ich sehr erstaunt. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Wow, Also, ich hätte mich nicht getraut. Es hat ja mit den Zwölfen schon nicht wirklich so super gut geklappt. Mindestens die charakterliche Seite, die hinkte diesen äußeren Zeichen gewaltig hinterher. Und was macht Jesus Intensivseelsorge mit seinen Jüngern? Er weist sie schon zurecht. Das kann man da auch lesen, wo was nicht passt. Aber er hält sich dabei nicht auf. Der traut sich aber, jetzt schickt er 72, in anderen Übersetzungen heißt es 70, aber ist egal, 70 oder 72, andere schickt er jetzt raus, die kannten ihn noch viel weniger als die Zwölfe, die hatte noch viel weniger lehren, unterweisen, schulen und ausbilden können. Ist das nicht verrückt irgendwie? Ich find's eindrücklich, Gott traut uns etwas zu. Gott stellt sich auch zu unseren Schwächen und Fehlern und auch zu unseren charakterlichen Mängeln. Also nicht, dass er sagt, macht nichts, passt schon auf Bayerisch. Nein, er korrigiert schon, aber er hält sich dabei nicht auf. Er hält sich nicht bei den Fehlern, bei den Mängeln, bei den Defiziten länger auf, sondern er traut den Menschen etwas zu. Er schickt 72 raus, mit dem vollen Risiko, könnte so ähnlich ausgehen wie mit den Zwölfen oder vielleicht noch schlechter. Nein, er traut dir und mir, er traut uns etwas zu. Er lebt in uns, er ist das Salz in uns, er ist das Licht in uns. Wir sind das Salz der Erde. Und in dem Predigttext ging es ja weiter, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wann fällt die Stadt auf dem Berge am meisten auf? Wenn es dunkel ist. Also die sehe ich vielleicht auch, wenn es hell ist, aber dass da Licht ist da auf dem Berg, sehe ich am ehesten, wenn es dunkel ist. Gott möchte, dass die Menschen aus dem Tal, aus der Dunkelheit in sein Licht angezogen werden, dass sie von dem Licht, das in uns leuchtet, angezogen werden. Die Berufung für uns und unsere Gemeinde ist nicht, dass wir unter uns in einer spirituellen Parallelwelt leben, Montag bis Samstag irgendwo, irgendwas, und am Sonntag ist der heilige Tag, ist Gottesdienst. Er möchte in uns 24 Stunden, und er ist in uns 24 Stunden, das Licht, das durch uns hindurchleuchtet. Wir sind selbst nicht die Quelle des Lichtes, das ist überhaupt keine Frage. Aber Christus lebt in dir, und deshalb bist du Licht der Welt. Ein Text aus Jesaja wird gerne im Advent irgendwie gelesen, aber der gehört ins ganze Jahr hinein. Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das ist zunächst eine Verheißung, die Israel gilt, steht im Ersten oder im Alten Testament. Aber weil wir mit Jesus hineingenommen sind in die Bündnisse, in die Verheißungen Israels, in das Erbe, weil wir dem teilhaftig wurden in Christus, dürfen wir es auch auf uns beziehen. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mach dir das mal bewusst. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist nicht vielleicht, wenn wir uns besonders anstrengen, wenn wir besonders heilig sind und, und. Nein, die Bibel sagt, so ist es. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dieses Licht ist notwendig, weil Finsternis die Erde bedeckt und dunkel die Völker. Ja, sogar Völker, ganze Völker und Könige sollen zum Licht und zum Glanz hingezogen werden, zur Herrlichkeit des Herrn. Wir sind die Lichtträger, wir sind die Stadt auf dem Berge. Über uns geht auf die Herrlichkeit des Herrn Und dieses Licht zieht die Menschen hin zu seinem Licht. Daniel, Josef, Esther, die hatten keinen Job im Tempel oder im Gemeindedienst. Die dienten Herrschern, die nicht gläubig waren. Und sie prägten und sie beeinflussten. Sie waren alle drei sehr demütig, aber sie hatten einen immensen Einfluss, weil die nichtgläubigen Herrscher merkten, in denen ist etwas, was ich als König nicht habe und was auch all meine anderen Ratgeber nicht haben. Wir dürfen Einfluss nehmen auf das Umfeld, in dem wir leben. Wir nehmen so oder so Einfluss, zum Guten oder nicht zum Guten. Aber ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Salz der Erde. Ihr seid Geschmacksverstärker. Lasst uns einen kleinen Moment innehalten und das so richtig in uns aufnehmen, wer wir sind in Christus. Und dann lasst uns eine ganz kurze Gebetsgemeinschaft haben, vielleicht auch in der Richtung, dass wir das bestätigen. Ja, Herr, ich will den Platz einnehmen. Ja, Herr, ich will für dich Salz sein und Geschmackverstärker und Licht. Und ich schließe dann die kurze Gebetsgemeinschaft ab.